Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Und ich habe mir die Stellen vorher so angeguckt, auch in verschiedenen Übersetzungen, und habe mich dann dazu entschlossen, aus der Übersetzung hier Willkommen daheim zu lesen. Da steht eine Übertragung des Neuen Testaments, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Und so ist mir das gegangen bei diesem Text. Ich lese euch das mal vor. Überschrieben ist das: Ohne Einheit sind selbst Starke schwach. Wenn einer von uns einen solchen starken Glauben hat, dann schuldet er den Geschwistern, die noch nicht so weit sind, dass er ihre Schwäche mitträgt. Schließlich lebt auch er nicht nur für sich, sondern wie jeder von uns soll auch er versuchen, so zu leben, dass es den anderen aufbaut und ihm gut tut. Denkt an Jesus, der auch nicht nur gelebt hat, wie es ihm am angenehmsten war, sondern der sich hingestellt hat, dass er all die Schläge abfängt, die eigentlich uns galten. Doch auch das haben die Schriften vorausgesagt, wie alles, was früher geschrieben wurde, uns heute helfen kann, die Zusammenhänge besser zu verstehen, geduldig ihre Erfüllung abzuwarten, dadurch Trost zu empfangen und neue Hoffnung zu schöpfen. So bitte ich unseren Vater, den Gott allen Trostes und aller Geduld, dass ihr in eurem Denken eins seid, wie Christus selbst es für euch erbeten hat. Nur einmütig könnt ihr Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, aus einem Mund preisen. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Nein, Menschen annehmen, das ist kein Problem. Vor allem nicht mein Problem. Schon tausendmal gemacht, angenommen. Die Sympathischen mit der gleichen Wellenlänge, die Gutaussehenden mit positiver Ausstrahlung, die etwas leisten, vielleicht auch für mich. Die Wichtigen, die ich vielleicht noch brauchen werde. Die Freundlichen, die mich eh schon angenommen haben. Die Populären, deren Glanz dann auch auf mich fällt. Die Bedürftigen, um auch mal ein Exempel zu statuieren, symbolisch und exemplarisch sozusagen. Die, die meine Meinung teilen und natürlich meine Bewunderer, Schulterklopfer und Echoverstärker. Annehmen, kein Problem, nicht mein Problem. Mal angenommen, da wären Menschen unsympathisch, vollkommen anders tickend, hässlich von innen und außen, faul, bestimmt auch auf meine Kosten, vollkommen unbedeutend, ganz gewiss auch für mich, unfreundlich, voller Abneigung mir gegenüber, unbekannt, einfach schlechte Gesellschaft, dennoch selbstbewusst und vollkommen desinteressiert an meinen Symbolen und Exempeln, wüste Streithammel und natürlich meine Gegner, Intriganten und Gegenwindverstärker. Annehmen? Ein Problem. Mein Problem? Was, Jesus? Du redest von mir? So war ich? Zu dir? Und du hast mich angenommen? Nicht einfach, aber einfach so? So aus Liebe, ganz ohne Kalkül um meinetwillen. Was, Jesus? Du redest zu mir? So soll ich werden? Für andere? Sie einfach annehmen. Nicht einfach, aber einfach so. So aus Liebe. Ganz ohne Kalkül, um ihrer Willen. Oder wenn das nicht geht, dann um Gottes Willen, um deinetwillen. Nein, Menschen annehmen ist ein Problem, mein Problem. Tausendfach versagt. Ich muss abnehmen, mich selbst nicht so wichtig nehmen. Du, Jesus, musst zunehmen. In mir, dich muss ich wichtig nehmen. Dann gelingt das mit dem Annehmen. Nicht einfach, aber nur so. Mal angenommen, Gott will kein anderes Lob, keinen Preis, keinen Lobpreis, keinen Schönheitspreis, nur Christus ernst nehmen und so einander annehmen. Mal angenommen, wir nehmen die Herausforderung an und machen ernst mit dem Annehmen. Angenommen, ich bin angenommen. Angenommen, ich nehme dich an. Angenommen, endlich angekommen. Worte von Michael Diener zur Jahreslosung, die schon nachdenklich machen. Es geht hier um ein Problem. Es geht hier um ein Problem, das es nicht nur in der Welt gibt. Da war es uns ja klar, dass es Probleme gibt. Es geht hier durchaus um ein gemeindliches Problem, auch im Römerbrief. Wer die Worte des Paulus in ihrem Zusammenhang liest, und das ist ja gerade bei solchen Losungsversen immer wichtig, die erscheinen auf 100 Karten und Postkarten und so als Vers oder gar als Versteil, auch die Jahreslosung dieses Jahr ist nur ein Versteil, das müssen wir nachher auch noch angucken miteinander, und die stehen da so da, wie wenn die eine Aussage für sich wären, aber das sind sie ja nicht. Es sind Sätze, die aus einem Zusammenhang herauskommen, und der Zusammenhang von Paulus, da geht es sehr wohl um die Gemeinde. Und es geht um Probleme. Um Dinge, die uns Probleme machen. Und es ist eine Jahreslosung, bei der man durchaus auf den ersten Blick auf jeden Fall mal ein schlechtes Gewissen bekommen kann, weil wir, glaube ich, alle da irgendwo versagt haben. Also mal ganz ehrlich, ich lade heute Morgen ein, wenn es jemand gibt, der damit keine Probleme hat, dann überreiche ich dir gerne mein Mikrofon und du darfst die Predigt halten, weil ich bin niemand, der da irgendwie so von oben runter belehrend sprechen kann und sagen, so, ich sage euch jetzt mal, wie es geht. Es meldet sich keiner, das dachte ich mir irgendwie. Aber das heißt ja auch, wir können 2015 gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen. Und wir werden gleich sehen, dass wir gute Voraussetzungen haben für diese ganze Geschichte. Und dass es nicht nur so ein schlechtes Gewissenvers ist, den man am besten gleich wieder vergisst, weil man doch eh nie fertig bekommt. Deswegen lohnt es sich einmal reinzugucken in das, was uns der Paulus hier schreibt. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Dieser Vers kommt aus einem längeren Text, aus einem Brief, den der Paulus sowieso, also zunächst einmal zusammenhängend schreibt, ohne irgendwelche Kapitel und Versnummern und eingeschobene Überschriften und sonst was. Wir tendieren dazu, das viel zu sehr zu zerlegen. In heute von Paulus ist es ein Gedankengang. Aber wenn man da mal so in der Mitte einsteigen will und sich jetzt nicht unbedingt von Kapitel 1 Wort für Wort vorarbeiten möchte bis Kapitel 15, Vers 7, dann findet man vielleicht einen ganz guten Ausgangspunkt in dem, was Paulus am Ende des 13. Kapitels sagt, als er feststellt, die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt es alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Das sind gerade so die letzten Verse des 13. Kapitels, und dann geht's hinein ins 14. Kapitel, wo das nochmal ganz konkret wird, anhand von Dingen, die die Gemeinde in Rom, an die der Paulus schreibt, offensichtlich beschäftigen. Denn da gibt es durchaus Auseinandersetzungen. Wenn man mal schaut, so die Stichworte, die dort ganz konkret werden, da geht's im 14. Kapitel, da geht's um Essen. Ganz konkret zum Beispiel um die Frage, ob man als Christ noch Fleisch essen darf oder nicht. Wer den Korintherbrief dann noch daneben liest, der weiß, dass Fleisch damals noch ein zusätzliches Problem hatte, denn geschlachtet wurde nicht in der Metzgerei, sondern geschlachtet wurde in so einer typischen griechischen Stadt im Tempel im Rahmen einer rituellen Handlung. Und das heißt, dass man hat immer eigentlich dann Fleisch bekommen, das irgendwie verbunden war schon mit Götzendienst und allem. Und da war schon die Frage, kann ich sowas noch essen oder nicht? Und Paulus diskutiert da im Korintherbrief auch sehr lange über diese Frage. In Rom gab es offensichtlich verschiedene Antworten auf diese Frage. Und man hat sich da, war sich da nicht einig und hat sich auch drüber gestritten. Mit dem Trinken genauso. Da geht es dann auch konkret um die Frage, ob man als Christ noch Alkohol trinken kann oder nicht. Und dann geht es noch um Feiertage, um die Frage, da geht es einfach um so ganz praktische Dinge. Was macht man als Christ und was nicht? Und da gibt es offensichtlich unterschiedliche Ansichten. Viele kommen daraus, dass es auch damals zwei Gruppen gibt, zwei von der Herkunft her schon. Es gibt Christen, die früher Juden waren und dann Christen geworden sind, sich zu Jesus bekehrt haben. Und es gibt andere, die kommen aus einem heidnischen Hintergrund, und beide bringen völlig unterschiedliche Gewohnheiten, Gebräuche, kulturelle Sitten und alles mit sich. Und die Frage davon ist, was kann ein Christ davon noch machen? Umgekehrt vielleicht auch von jüdischer Seite, was muss ein Christ noch machen? Und darüber entzweit man sich. Und Paulus redet dann recht lange im 14. Kapitel darüber, was es heißt, einander anzunehmen. Auch den Schwachen mal stehen zu lassen. Im Gegenteil, vielleicht sogar zugunsten des Schwachen auf etwas, was ich als jemand, der im Glauben vielleicht stärker ist als der andere, zu verzichten, um ihn nicht zu Fall zu bringen. Vor allem aber bringt er immer wieder alles zurück auf das Zentrum, um das es wirklich geht. Nämlich um Jesus Christus, für den, das sagt er im 14. Kapitel, für den wir leben und mit dem wir sterben, dem alles gehört, unser ganzes Leben. Und diese Diskussion geht noch mit hinein ins 15. Kapitel und sie gelangt dann irgendwann zu diesem Vers: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Der fasst es eigentlich ganz gut zusammen, diese Diskussion, was ich tun sollte, wie mein Leben aussehen sollte als Christ. Und er führt vielleicht, das wäre jetzt gar nicht schlecht, zu einer Reihe von Vorsätzen, die man fassen könnte für 2015. Jetzt weiß ich, dass das natürlich immer so eine Sache ist mit den Vorsätzen am Anfang vom Jahr und die meisten hat man dann eh schon ganz schnell wieder vergessen. Ich habe einen Freund auf Facebook, der gerne ins Fitnessstudio geht und der hat jetzt geschrieben dieser Tage, dass es unglaublich ist, wie voll die Fitnessstudios sind jetzt am Anfang des Jahres. Also man kriegt fast keinen Platz. Ich sage, ja, ist da ganz beruhigt, in 2 Wochen sieht es wieder ganz anders aus. Ja, das ist so eine Sache mit den guten Vorsätzen, das wissen wir alle. Manche haben längst aufgegeben und sagen, ich fasse einfach gar keine mehr. Aber ob das so gut ist, ist ja auch eine andere Frage. Umgekehrt habe ich jetzt wieder einen Artikel gelesen heute Morgen, der sagt, nur wer Ziele fasst, der wird sie auch erreichen. Ja? Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns mal ein paar konkrete Vorsätze auch von Gott aufschreiben lassen für dieses Jahr 2015 aus dieser Jahreslosung heraus. Und das heißt, wir nehmen die mal auseinander, was das heißt. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich finde die Satzstellung im Deutschen ein bisschen ungünstig, denn die fängt mit dieser Aufforderung an, nehmt einander an, und da setzt dann unser schlechtes Gewissen ein und dann überhören wir fast den Rest des Satzes, weil wir so geplagt sind von dem, was das mit uns macht und der Feststellung, dass wir das sowieso nicht schaffen. Dabei steht das wirklich Wichtige im Satz zunächst mal in der zweiten Hälfte. Da geht es nämlich nicht um uns, da geht es um Christus. Und das lohnt sich da zunächst mal hinzuschauen auf ihn. Es heißt ja nicht einfach nehmt einander an, sondern das heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und mal sehen, ob jetzt mein Dings hier auch noch weitermachen will. Will es offensichtlich nicht. Ist egal, dann muss man es halt ohne Hintergrundbild hinkriegen. Wie Christus euch angenommen hat, da geht es ja zunächst mal um ein Vorbild. Ja? Da müsste ich mich doch zunächst mal fragen, wie hat mich Christus denn angenommen? Und da liefert natürlich der Römerbrief eine Steilvorlage und jetzt wäre es doch eigentlich wert, mal die 14 Kapitel vorher zu lesen, um zu lesen, was Paulus schreibt über die Lage des Menschen, der völlig verloren ist und kein Mensch, der sich irgendwie vor Gott rühmen kann und der sich rechtfertigen kann, sagen, ich bin doch ein toller Kerl und Gott muss mich annehmen, sondern wie jeder eigentlich nur ehrlich sagen kann, dass er es vermasselt hat, dass es nichts war, ja? Römer 3, Vers 23 bringt es dann auf den Punkt. Ja, in gutem alten Lutherdeutsch, alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes vor Gott. Das heißt, niemand kann irgendwie sagen, Herr, guck doch, mein Leben ist doch in Ordnung. Und dann kommt die gute Nachricht, wie Gott seinen Sohn Jesus Christus sendet, um das zu ändern. Und wie Gott in Jesus Christus was Neues schafft, nämlich die Möglichkeit, wie Menschen, sündige Menschen zu Gott kommen können und dort angenommen werden bei ihm. Und die Betonung ist immer auf diesem Sündige. Und darin steckt vielleicht das erste Wichtigste, was wir eigentlich festhalten sollen. Gott nimmt nämlich mich an, ohne dass ich es verdient habe. Ohne dass ich irgendwas darstelle. Ohne dass ich irgendwelche Qualitäten habe, die mich so annehmenswürdig machen. Gott schaut mich an und er beschließt, dass er mich annehmen möchte. Und das ist alles, was den Unterschied macht. Und dann sendet er seinen Sohn Jesus, weil an meinem Leben es nämlich nichts gibt, was da irgendwie was leisten kann. Und Jesus tut alles an meiner Stelle. So sieht Gottes Annahme für mich aus. Eigentlich ist das so der Gesamtkontext, aus dem Paulus hier kommt. Und ich habe vorher gesagt, ja, die Jahreslosung dieses Jahr, also zumindest so, wie sie auf den meisten Postern abgedruckt ist, ist ja ein Teilvers. Es ist der größte Teil vom Vers. Tatsache ist, dass so in der gängigen Fassung nur ein einziges Wort weggelassen wurde. Aber eigentlich ist es ein ganz wichtiges Wort. Das ist nämlich das erste Wort des Verses. Das heißt, darum. Ja, also der Vers fängt nicht an, nehmt einander an, sondern der fängt an, darum nehmt einander an. Und jetzt haben schlaue Bibelleser irgendwann mal gelernt, dass wenn in einem Vers darum steht, dass man dann immer fragen sollte, ja, warum? Weil es ja immer einen Bezug gibt von diesem darum. Und der erste ganz große Bezug ist eigentlich alles, was Paulus vorher hier gesagt hat. Dieser ganze Brief, diese ganze gute Nachricht von der bedingungslosen Annahme Gottes durch Jesus Christus. Das ist Vorbild. Und dann kann ich natürlich noch genauer reingucken und kann sehen, wie das dann auch praktisch aussieht, wenn ich dann mal die Evangelienberichte aufschlage und wenn ich schaue, wie Jesus den Menschen begegnet. Ja, wie er sie annimmt in ihren völlig unterschiedlichen Lebenssituationen. Kann ich mal Johannes 4 aufschlagen und ihn da sitzen sehen mit der Frau am Jakobsbrunnen, von der er ganz genau weiß, ja, ohne dass sie ein Wort gesagt hat, wie es aussieht mit ihrer Ehe oder eben nicht ihrer Ehesituation, sondern wie die lebt hier völlig gegen Gottes Plan und Gottes Willen. Und wie Jesus auf diese Frau, eine samaritische Frau auch noch, also von einer Volksgruppe, mit der sowieso keiner was zu tun haben wollte, wie er auf sie zugeht, wie er sie anredet und wie er sie annimmt. Da könnte ich ja mal lesen, was passiert, als Jesus den Aussätzigen begegnet. Um die alle einen riesengroßen Bogen machen, weil sie Angst haben, angesteckt zu werden. Die man nicht berühren darf nach dem Gesetz, weil man sonst selber unrein wird und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, solange bis klar ist, ob man sich angesteckt hat oder nicht. Und wie Jesus zu diesen Menschen hingeht und Jesus ihnen die Hand auflegt und ihnen Gottes Heilung zuspricht. Aber der legt ihnen die Hand auf, bevor die geheilt sind, ja? Das muss man sich mal genau angucken, diese Sache. Ja? Und dann könnte ich Johannes 8 aufschlagen und ich sehe, wie sie die Ehebrecherin vor Jesus zerren, die sie auf frischer Tat ertappt haben und wo es nichts zu deuteln gibt. Das ist ganz klar, der Fall ist eindeutig. Und wie Jesus diese Frau anschaut und einer nach dem anderen der anderen die Steine fallen lässt, weil Jesus gesagt hat, wenn es hier einen Sündlosen gibt, dann soll der doch den ersten Stein werfen. Und Jesus dann diese Frau nur anschaut, voller Liebe, und ihr vergibt und sagt, jetzt geh halt weg und sündige nicht mehr. Da könnte ich den Jesus anschauen, zu dem sie die Kinder bringen wollen. Kleine, nervige Kinder, wo er doch so viel zu tun hat und alles und so wichtige Sachen zu sagen hat, in begrenzter Zeit nur seine Jünger lehren muss und die Menschen lehren muss über das Königreich Gottes und da sicher schon viele warten und große und bedeutende Fragen haben und dann kommen die da irgendwie mit ein paar plärrenden Gören daher. Was wollen denn die da? Und Jesus sagt, dass die Kinder zu mir kommen. Oder ich könnte den Bericht aufschlagen, als Jesus am Kreuz hängt und neben ihm ein Verbrecher. Also einer, der es wirklich verdient hat, da am Kreuz zu hängen. Der nicht unschuldig war, sondern der gerecht abgeurteilt wurde und jetzt die gerechte Strafe seiner Handlungen trägt. Und der sich zu Jesus wendet, dort am Kreuz. Und dem Jesus zuspricht, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das sind jetzt nur so ein paar Highlights und ich könnte da ja endlos weitermachen und erzählen, was das konkret heißt, wie Jesus auf Menschen zugeht und wie er sie annimmt, völlig unabhängig von dem, was sie sind und was sie darstellen und was sie tun und was sie getan haben und was, ob sie irgendwas zu bringen haben, was sie irgendwie würdig machen würde. Jesus geht auf die Menschen zu in der Liebe Gottes. Und das Erste, was ich mitnehme, ist, ich nehme mir Jesus als Vorbild. Das möchte ich tun dieses Jahr. What would Jesus do? Könnte man ja sicher jetzt wieder so ein Armband hinmachen. Muss man aber nicht. Das Entscheidende ist, dass es meine Frage bleibt in meinen Begegnungen mit den Menschen 2015. Egal, ob es auf meinem Arm steht oder nicht. Mein großes Vorbild Jesus, der mich angenommen hat. Aber da steckt ja noch so viel mehr drin. In dem, wie Christus angenommen hat. Denn da geht es ja nicht nur um Vorbild, da geht es ja nicht nur um eine Schablone, die mir sagt, so hat es Jesus gemacht und jetzt tret mal in diese riesengroßen Fußstapfen. Und da weiß ich jetzt schon, dass das nicht klappen wird. Weil wie soll ich, Mensch, in die riesengroßen, liebevollen Fußstapfen des Gottessohns selbst treten? Das kann ja nur schief gehen. Und das habe ich ja auch genug versucht und bin immer wieder dran gescheitert. Und vielleicht sollte ich mir einfach ein realistischeres Vorbild suchen. Jemand, der menschlicher ist, an den ich dann noch eher rankomme oder sowas. Wo ich sagen kann, naja, also der hat es vielleicht zu 70% geschafft. Und deswegen, wenn ich jetzt komme und mache 65, dann bin ich ja schon ganz gut oder sowas. Ich glaube, dass Paulus mehr sagen will, wenn er sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dass er mich daran erinnern möchte, was eigentlich mit mir passiert ist. Und zwar nicht nur in der Absicht, jetzt mach das mal nach, sondern damit fängt ja alles an. Wenn ich 2015 Menschen begegnen werde, dann wird diesen Menschen ein von Gott angenommener begegnen. Dann begegne ich denen ja nicht alleine. Dann ist es ja nicht einfach meine Aufgabe, wo Gott mich losschickt und sagt, jetzt mach mal, ich habe dir ja gezeigt, wie es geht. Ja? Sondern dann geht ja Gott mit. Er hat mich ja angenommen. Er hat mir doch in dieser Annahme versprochen, bei mir zu sein jeden Tag. Er hat doch versprochen, dass er jetzt in mir wohnt durch seinen Heiligen Geist, der mich prägt und verändert und leiten möchte, der mir die richtigen Worte schenken möchte zur richtigen Zeit und mir vielleicht auch mal meine große Klappe zuhalten zu einer anderen Zeit, der mich gerne formen und gebrauchen möchte und meine Taten lenken und leiten. Das hat er doch versprochen. Und er hat auch versprochen, dass er durch diesen Heiligen Geist es mir zeigen und mich spüren lassen möchte, dass er mich lernen lassen möchte, dass er mir Mut schenken möchte durch diesen Heiligen Geist und Kraft, um die Dinge zu schaffen, die ich eben nicht schaffe aus meiner eigenen Kraft. Und er hat mir versprochen, dass durch diesen Heiligen Geist seine Liebe ausgegossen ist in mein Herz. Weil ganz ehrlich, meine Liebe, die reicht beim besten Willen nicht dazu aus, jeden anzunehmen. Ja? Da geht's mir schon, wie Michael Diener das schreibt in dem Text, den ich euch vorher vorgelesen habe. Ja? Es gibt Menschen, da habe ich überhaupt kein Problem, die anzunehmen. Und andere, da wird's schon deutlich schwieriger. Und dann gibt's noch ganz andere, über die reden wir gar nicht erst. Ja? Und ich nenne jetzt keine Namen für irgendeine Gruppe. Genau, das ist vielleicht besser so. Aber du hast jetzt vielleicht auch diese Gruppen und dir fallen jetzt Namen ein, weil wer dabei wie dir wo dazugehört. Ja? Und dann kommt Gott und gießt seine Liebe aus in dein Herz. Und will das ja immer wieder neu machen, jeden Tag. Ich begegne den Menschen doch gar nicht allein. Und vielleicht muss ich das nur ausleben. 2015, ich lebe als Angenommener. Ich glaube, der zweite Satz, ich habe jetzt meine Notizen nicht mehr, weil die sind natürlich mit der Technik flöten gegangen. Dann ne, muss man gucken, wie das formuliert ist, damit ihr auch was reinschreiben könnt. Genau, ich lebe als Angenommener, muss das Ganze heißen, dann da. Und das darf ich mir ruhig jeden Tag neu bewusst sein, dass in nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, nicht als allererstes die Aufforderung drin steht, sondern als allererstes die Erinnerung, schau mal, Christus nimmt dich an. Und erst daraus dann als zweiter Schritt, als Konsequenz dann folgt, jetzt nimm du auch die anderen an. Und das heißt, ich fange an damit, mich zu freuen und das einfach neu zu verinnerlichen, wer ich eigentlich bin vor Gott. Ich bin ein Angenommener, ein Geliebter. Ich bin sein Kind. Ich bin jemand, mit dem er unterwegs ist. Und das ändert vielleicht was an dem, wie ich auf andere zugehe. So, und dann sind wir wieder am Anfang dieses Verses und wieder bei diesem Darum. Und es ist ja dann schon auch ganz interessant, was da der direkte Zusammenhang ist. Denn im Vers vorher, da ging es schon um das Lob Gottes. Na, klappt immer noch nicht. Da ging es darum, dass alle Gott loben müssen. Und dann schreibt Paulus darum. Also der direkte Zusammenhang, haben wir vorher gesagt, der große Zusammenhang des Darum ist alles, was Paulus bisher im Römerbrief geschrieben hat. Der direkte Zusammenhang ist das Lob Gottes, um das es im Vers vorher geht. Und dann kommt dieses Darum, nehmt einander an, und dann kommt am Ende des Verses wieder die Aussage zum Lob Gottes. Also bis jetzt habe ich festgestellt, Christus ist mein Vorbild. Und dann festgestellt, Christus ist der, der mich annimmt zuallererst. Aber vielleicht muss ich auch noch festhalten, dass er ja auch irgendwie das Ziel des Ganzen ist. Das ist ja kein Selbstzweck. Dieses Annehmen des anderen, sondern es dient was viel Größerem. Es geht um Jesus selber, wenn ich den anderen annehme. er wird dadurch gelobt. Und jetzt könnte man zwei ganz spannende Reisen durch das Neue Testament machen. Die eine wäre, man könnte einfach mal schauen, all die Stellen über das Einander im Neuen Testament. Das ist eine ganz interessante Reise. Vielleicht machen wir die mal irgendwann an einem Sonntagmorgen zusammen. Müssen wir mal gucken, was das Neue Testament beschreibt über einander, was wir einander tun sollen und wie das aussieht. Das ist ganz spannend. Und dann könnte man aber noch eine zweite Reise machen. Man könnte nämlich einfach mal zurückgehen und so eine Reihe von Aussagen zusammentragen, wo es um das Lob Gottes geht und darum, wie sein Plan umgesetzt wird und darüber, wie er verherrlicht wird. Und man würde ganz schnell feststellen, dass das Lob Gottes im Neuen Testament sich an ganz praktischen Dingen festmacht. Eines der großen Highlights, das auch immer wieder ganz stark zu mir spricht, ist das Gebet von Jesus im Johannes 17, das wir das hohepriesterliche Gebet nennen, wo Jesus die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft und die Frage, ob die ganze Welt erkennen wird, warum der Vater ihn gesandt hat und daraufhin den Vater loben wird, wo diese ganze Frage festgemacht wird an der Frage, ob seine Jünger eins sind. Darum betet Jesus so flehentlich im Johannes 17. Ich muss aufpassen, dass ich nicht eine andere Predigt halte, ja, weil Johannes 17, da habe ich einige Male schon drüber gepredigt und der Text, der ist meinem Herzen ganz nahe. Aber es ist spannend schon zu sehen, wie in dieser Situation, wo Jesus gerade ein Kapitel vorher Verfolgung angekündigt hat und Schwierigkeiten und alles, wie das interessanterweise dann nicht das ist, was ihm im Gebet so arg auf dem Herzen brennt, wo er sagt, jetzt habe ich meinen Jüngern gerade erklärt, die werden verfolgt werden und alles und jetzt muss ich dringend noch für sie beten. Sondern Jesus betet für die Einheit seiner Jünger. Er betet für das Miteinander, für das Zusammenspiel. Ein paar Kapitel vorher, am gleichen Abend, hat er noch gesagt, daran werden sie erkennen, dass ihr überhaupt meine Jünger seid, dass ihr einander lieb habt. Also an diesem praktischen Aspekt macht sich ganz viel fest. Und jetzt kommt Paulus dazu und sagt, und so lobt man Gott. Man lobt Gott dadurch, dass wir einander annehmen. Und vielleicht ist das auch eine Aufgabe für 2015, Gott ganz praktisch zu loben. Also das wäre der dritte Satz da. Ich lobe Gott ganz praktisch. Und 2015 zu verinnerlichen, dass 1000 Hillsong-Lieder es nicht aufwiegen können, wenn ich auf der anderen Seite das nicht schaffe, den anderen anzunehmen. Das ist wahrer Lobpreis. So wird Gott geehrt. Und ich glaube, dass wir da schon in unserer Zeit irgendwie das Bild von Lobpreis viel zu sehr verzerrt haben, weil wir bei Lobpreis immer als allererstes an irgendwelche Musikstücke denken. Und es ist ganz klar, dass man Gott durch Musik ehren kann. Aber wahrer Lobpreis fängt an einer ganz anderen Stelle an. Der fängt hier an, in der Gemeinschaft, die wir miteinander leben oder auch nicht. Und vielleicht muss das unsere Hausaufgabe sein für 2015, ganz intensive Lobpreiszeiten zu haben, ohne dass auch nur ein Ton dabei gesungen wird. Wir werden auch singen 2015 und Gott dabei loben. Ja, also das lassen wir nicht weg deswegen. Ja, man muss ja nicht das eine lassen, um das andere tun zu können. Aber dieses Praktische, da muss es anfangen. Einander annehmen zum Lob Gottes. Jetzt haben wir eine ganz schöne Liste zusammen. Ich glaube, da steckt so viel drin, dass 365 Tage mit Sicherheit nicht zu kurz sind, um uns daran zu üben und darin zu wachsen. Das Ganze hat dann mich auch mit anderen Sachen zusammen zu einem Schluss geführt, zu einem ganz praktischen Schluss. Ich werde dann am Neujahr immer gefragt, so gibt's jetzt so Kärtle, wo man ziehen kann. Ne? Ihr kennt das, diese Jahreslosungskärtle. Haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehabt und dann auch mal wieder nicht. Das ist ganz gut, wenn man da auch keine heilige Kuh draus macht aus dieser ganzen Geschichte. Oder kein christliches Horoskop oder was auch immer. Ich habe dieses Jahr keine gekauft. Ja. Hätte ich ja kaufen können, das ist ganz nett. Das, die haben ja eh bloß die schönste Verse rausgesucht. Ne? Da kommt immer eine tolle Zusage Gottes, ganz klar. Ja, also wunderbar. Du wirst nie schockiert sein von deinem Losungsvers, wenn du so eine Karte kaufst, weil die, wo man schockiert sein könnte, die haben sie alle raussortiert. Ne? Ja? Genau. Könnten wir mal eine Alternative anbieten, oder? 100 Gerichtsverse aus der Bibel oder sowas. Ja? Mal sehen, wer dann noch eins ziehen will. Egal. Genau. Aber ich habe das Gefühl, dass wir mit dieser Jahreslosung eigentlich genug Hausaufgabe haben. Und deswegen habe ich eine Reihe von Vorschlägen für dich. Vorschlag Nummer 1 wäre, du könntest einfach Römer 15, Vers 7 als dein Jahreslos nehmen. Ich glaube, da steckt so viel drin, dass es jeden anspricht und dass es für jeden genügend Inhalt und genügend Aufgabe bietet für 2015, für ein ganzes Jahr, dass man nicht nochmal einen Vers braucht. Deswegen. Ja? Das wäre Vorschlag 1. Vorschlag 2 wäre ein bisschen extremer. Weil ich bin mir relativ sicher, dass dir gerade, als wir über diesen Vers nachgedacht haben, der eine oder andere ganz konkrete Name eingefallen ist. Ja? Also nicht von Leuten, die du so einfach annehmen kannst, sondern wahrscheinlich eher von denen, wo das schwierig ist. Ja? Vielleicht ist ja deine Jahreslosung von Gott, das, was Gott dir zuspricht, am Anfang von 2015 zum einen schon dieses, dass er dich schon längst angenommen hat in Christus, aber vielleicht spricht dir Gott ja auch diesen Namen zu. Vielleicht ist dein Jahreslos ja gar kein Bibelvers, sondern ein Name, wo Gott sagt, jetzt arbeite doch mal ein Jahr dann dran, diese Person dann anzunehmen, so wie ich dich angenommen habe. Also das wäre jetzt wahrscheinlich nicht in dem Stapel vom Ruder drin gewesen. Ne? Ja? Weil die Herausforderungen haben sie ja, wie gesagt, alle raussortiert. Vielleicht gibt es ja auch diejenigen, die damit nicht zufrieden sind und die unbedingt noch einen anderen Vers brauchen. Für die habe ich noch einen dritten Vorschlag und das geht jetzt ein Stück über meine Predigt hinaus, aber dafür schon in das, was uns den Rest vom Jahres ganz stark beschäftigen wird. Wir werden nämlich dieses Jahr ganz, ganz viel über Gottes Wort und das Lesen von Gottes Wort reden. Und wenn du jetzt damit nicht genug hast mit Römer 15, Vers 7, dann ist meine persönliche Herausforderung an dich, dass du dir jetzt einfach den Monat Januar von diesem Jahr nimmst und ganz intensiv in Gottes Wort liest und Gott von vornherein drum bittest und sagst, zeig mir doch einen Vers, der mein Jahreslos werden könnte. Ja, da brauchst du noch keine Kärtle ziehen. Und vielleicht ist dann auch keiner, der dann in den 100 Kärtle drin gestanden wäre. Ja, aber dann lass dir doch einfach von Gott was schenken. Und ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja auch am Ende vom Januar mal jemand, der uns erzählt darüber und sagt, Gott hat mir jetzt tatsächlich also nochmal einen Vers geschenkt für mich. Das hören wir dann auch gerne und sind gespannt darauf. Aber jetzt zurück zu Römer 15, Vers 7 und zurück zu dem, was Gott uns zusagt und dann zu dem, was er uns herausfordert. Ich denke, es wäre ein guter Moment, um Gott eine Antwort darauf zu geben. Und deswegen möchte ich mit uns beten und möchte mit uns einfach auch in eine Zeit des Gebets und der Anbetung reingehen, wo du ihm Antwort geben kannst. Während dieser Zeit gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man mit dir betet, dort hinten. Und vielleicht spricht ja Gott auch durch dich zu uns alle, da wollen wir ja auch immer hören, dann darfst du zu mir nach vorne kommen, um das weiterzugeben. Aber jetzt beten wir. Jesus, eigentlich muss das mit einem ganz dicke, fette Danke anfangen, das eigentlich gar nie groß genug sein kann für das, was du für uns getan hast, wie du uns annimmst. Wir werden das nachher noch ganz praktisch feiern und genießen, wenn wir an deinen Tisch kommen. Aber wir möchten dir jetzt schon Danke sagen für diese große Annahme aus Gnade, unverdient und grenzenlos. Und dann verknüpfst du die mit dieser Herausforderung, von der du weißt, dass sie uns schwerfällt. Und du weißt, dass du uns da eine ganz schöne Hausaufgabe aufgeladen hast für 2015, weil du uns kennst. Wie gut, dass wir da nicht allein sind, sondern du schenkst deinen Heiligen Geist dazu. Und ich bitte dich jetzt von Anfang an, dass du mir hilfst und dass du uns alle hilfst in diesem Jahr. Und dass du uns veränderst, dass wir mehr dorthin kommen, zu dieser gegenseitigen Annahme, so wie du es getan hast. Dass es am Ende des Jahres weniger ein Problem darstellt, wie es heute ist. Jesus, so bitte ich dich, komm und rede du zu unseren Herzen und schenk uns immer wieder neu deine Liebe ins Herz und gebrauch du uns, um andere durch uns anzunehmen. Amen.